Willkommen zu einer neuen Folge von Africa with Andre, wo wir Afrika feiern, one story at a time.
In dieser Welt gibt es ca. 350.000 Elefanten und jedes Jahr sterben mehrere tausend davon. Entweder werden sie gewildert oder sie haben Lebensraum verloren oder es gibt einen Konflikt zwischen Menschen und Tieren. Heute geht es bei uns um Namibia, das Land im Südwesten Afrikas mit knapp 3 Millionen menschlichen Einwohnern und ungefähr 23.000 Elefanten. Die Tierwelt in Namibia ist generell mega spannend, denn die Wüsten haben viel mehr Leben, als man vielleicht denkt. Lass dich nicht von dem vielen Sand täuschen. Ich hatte selber schon das Glück, Wüstenpferde im Süden des Landes zu sehen. Im Nordwesten des Landes gibt es wiederum die Wüstenelefanten. Von diesen besonders angepassten Tieren gibt es aber nur noch um die 150. Und genau über sie und die Herausforderungen in deren Leben unterhalten wir uns heute mit Daniel Oswald. Hi Dani, herzlich willkommen, schön bist du dabei.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich, dass ich ein bisschen über Namibia und die Elefanten plaudern darf.
Wie kennen wir uns? Wer ist Dani?
Wir kennen uns schon lange, seit ich bei dir ein Bewerbungsgespräch hatte.
Stimmt.
Ja, ihr mich dann genommen habt und dann haben wir ja gut 10 Jahre zusammengearbeitet.
Ja, ich kann mich noch an das Bewerbungsgespräch erinnern, da warst du noch in einer Bank tätig und jetzt willst du in den Tourismus. Einerseits, du weißt schon, dass im Tourismus weniger Geld, aber du warst so leidenschaftlich über den Tourismus und vor allem über Namibia.
Ja, und deshalb wird die Folge auch so einen Namen haben, denn so war das doch bei dir, oder?
Ja, so ähnlich, ja.
Heute geht es ja um das Elephant-Human Relations Aid Projekt in Namibia und im Vorhinein haben wir darüber geredet, dass das Projekt quasi dein Leben geändert hat, sagen wir einfach mal. Erzähl uns doch ganz kurz darüber, was das erreichen will und wo es genau liegt.
ERA, Elephant Human Relations Aid, die operieren im Damaraland in der Nähe von Brandberg in Namibia.
So, das ist im Nordwesten des Landes?
Ja, richtig, ja. Sie wollen den Konflikt zwischen Menschen und den Wüstenelefanten minimieren und bekämpfen mit einfachen Lösungen wie die Wasserstellen schützen vor den Elefanten, weil der Konflikt dreht sich vor allem ums Wasser, weil Wasser ist in dieser Region natürlich sehr wertvoll und sehr selten. Und dort entstehen auch am meisten Reibungspotenzial, wenn die Elefanten zu den Wasserstellen kommen, dort trinken und unter Umständen halt entsprechend Schaden anrichten. Es gibt Grundwasser und das wird hochgepumpt, meistens mit Windmühlen. Der Elefant, der will ja nichts Böses, aber es juckt ihn halt mal am Rücken. Dann reibt er sich da an der Windmühle, die fällt runter und dann hat der lokale Kleinbauer keine Wasserpumpe mehr. Und das ist ein Problem für seine Ziegenherde.
Aha.
Und ERA hat den einfachen Lösungsansatz gefunden. Wir bauen eine Mauer rund um diese Pumpe herum, schützen sie so vor Schaden.
Ja.
Und daneben gibt es dann doch noch den Zugriff zu einem Brunnen, wo das Wasser reinfließt. Da können die Ziegen raustrinken, da können die Elefanten raustrinken. Und da kommen die, trinken, ziehen weiter. Und solange kein Schaden passiert,
sind alle glücklich.
Es sind alle glücklich und entsteht auch kein böses Blut zwischen den Kleinbauern und dem Elefanten.
Okay. Und wie lange gibt es dieses Projekt schon?
Die haben anfangs der 2000er Jahre, der Nullerjahre, haben die angefangen, wurde das gegründet und ist dann immer weiter gewachsen.
Und du hast jetzt als Volontär dort mitgemacht, schon ein paar Mal. Und wie bist du dazu gekommen, dass du dort mitgemacht hast?
Ja, ich war jetzt bisher 3-mal da. Es war so, meine Situation, ich war eben dieser Banker, war nicht mehr so erfüllt und glücklich mit der Bankkarriere, brauchte ich nur mal ein bisschen ein Timeout.
Ja.
Und dann habe ich mal freigenommen, einen Monat, um ein bisschen reisen zu gehen, habe mich umgeschaut, was ich machen will. Ich hatte ein bisschen Volunteering oder Work and Travel im Kopf, habe mich aber in erster Linie eigentlich für Südostasien interessiert und habe mich da umgeschaut, was man machen kann.
Okay.
Und zufälligerweise bin ich dann auf eine Volunteerseite gestoßen, welche dieses ERA-Projekt angeboten hat. Und da habe ich das einfach mal ein bisschen durchgelesen. Da ist mir das Herz aufgegangen. Das ist genau das, was ich will. so Abenteuer in der Wüste, weg von den Touristenpfaden, etwas erleben mit der Tierwelt, mit der Natur und auch etwas aktiv machen. Also mein altes Pfadfinderherz hat genau gewusst, da musst du hin.
Ja, und es ist schon sehr abgelegen. Wie kommst du da überhaupt hin?
Komm, oder? Man trifft die Gruppe in Swakopmund.
Okay.
Und dann mit den Guides geht man los und fährt etwa 4-5 Stunden zum Brandberg.
Okay.
Am Uchab River, am Fuße des Brandbergs, ist da das Space Camp. Und das ist dann halt schon sehr abgelegen. Das ist die nächste Ortschaft, Uis, ist etwa eine Stunde Fahrt davon entfernt.
Hast du dich recht schnell entschieden, hey, das sounds crazy enough, dass ich das jetzt mal für meine Auszeit mache?
Ja, richtig. Ich bin da hingegangen, das war mein absolut erster Berührungspunkt mit Afrika. Vorhin hatte ich Afrika, ehrlich gesagt, nicht auf dem Radar. Und diese 2 Wochen, die haben es mir so angetan, das Leben da draußen in der Natur, das einfache Leben. Ich wurde sofort süchtig nach Afrika. Der Virus hat mich gepackt.
Du, bevor du gegangen bist, hattest du irgendwelche Bedenken oder Ängste?
Gewisse Bedenken, ja, vor allem ein bisschen Vorsicht. Ja. War ganz am Anfang da. Also eine Aufmerksamkeit, das hat sich sehr schnell gelegt.
Okay.
Da habe ich gemerkt, es ist nicht so schwierig, da rumzukommen und die Leute sind eigentlich alle ganz nett.
Ja.
Und wollen einem nichts Böses. Und ja, da habe ich mich dann doch sehr schnell wohlgefühlt.
Und wie sieht es dann vor Ort aus? Also dann kommst du an, du kommst ins Space Camp, du bist dann 2 Wochen, ist man normalerweise dort. Was findet da jetzt genau statt bei diesem Projekt? Da gibt es bestimmt Festangestellte und Volontäre.
Ja, richtig. Die Volontäre, das sind eigentlich die Touristen, welche kommen, um zu helfen. Die trifft man da in Swakopmund. Wenn man im Basecamp angekommen ist, gibt es zuerst mal ein ausführliches Briefing. Und dann ist das Programm eigentlich in 2 Teile aufgeteilt. In der ersten Woche, das ist die sogenannte Build Week.
Also Bauwoche, Build Week, Bauwoche.
Ja, die Bauwoche. Da geht man hin und baut eben diese Mauern um die Wasserstellen. Ist eine anstrengende Arbeit, aber auch eine sehr befriedigende Arbeit. Es macht sehr viel Spaß, weil man da im Team arbeitet.
Und man sieht, was man gemacht hat.
Und man sieht immer den Fortschritt, was man gemacht hat. Dann nach der Woche geht man kurz zurück ins Basecamp, kann sich da wieder erholen. Da hat man Duschen, ein bisschen mehr Komfort. Und nach dem Wochenende geht es raus in die 2. Woche, die sogenannte Patrol Week, also die Safari-Woche, wo man auf Elefantenpatrouille geht. Da geht es darum, die Elefanten zu finden und dann zu dokumentieren, wo sind sie, wo waren sie, wo gehen sie durch,
okay.
Wie geht es ihnen, welcher Elefant teilt sich wo auf, ist die Herde noch intakt, gibt es Jungtiere, gibt es schwangere Tiere.
Gibt es da mehrere Herden von Wüstenelefanten oder ist da so 1 oder 2 Hauptherde?
Es hat mehrere kleine Herden, ja, welche sich zum Teil vereinen. Also in der Uchab-Region ist die Mama-Afrika-Herde, die teilt sich oft in 2 Teilen. Und oben beim Huab-Fluss, im nördlichen Teil von der Region, gibt es auch noch 2 kleinere Herden.
Okay.
Eine Herde besteht da etwa aber aus 5 bis 10 Tieren.
Dann gibt es mehrere Orte, an denen Mauern gebaut werden oder beziehungsweise gebaut werden müssen? Oder werden die gebauten Mauern immer wieder abgebrochen?
Nein, das Ziel ist schon, dass die Mauern stehen bleiben.
Okay, also dann mehrere.
Ja, ja, der Bedarf der Farmer ist sehr hoch. Sie haben eine Warteliste, wo sie sich melden können und sagen, wir hätten auch gerne so eine Mauer um unsere Pumpe, um unsere Solarpanel. Oder was immer. Und da geht man hin als Gruppe. Es ist immer eine Gruppe unterwegs. Und nachdem die fertig ist, quasi die übernächste Woche,
wird dann woanders gebaut.
Wird woanders gebaut. Oder es wird die Mauer fertig gebaut.
Aha, verstehe. Und deine Elefanten sind ja bekannt dafür, dass sie über Jahrzehnte immer die gleichen Pfade gehen. Ihr schaut einfach, wo sie sind, wo sie sich bewegen, damit ihr immer wisst, wo die Elefanten sind?
Ja, der Schlüssel ist natürlich, möglichst viel über die Elefanten zu wissen, über ihre Migrationsrouten, wo gehen sie durch und welche Jahreszeit, weil dann kann man auch gezielt Maßnahmen ergreifen und sagen, hier braucht es eine Schutzmauer, ja. Dort muss etwas gemacht werden.
Hast du irgendwelche Good News-Beispiele von den Tieren oder von bestimmten Farmern, wo du siehst, hey, das lohnt sich ja, was wir da gemacht haben?
Es ist vielleicht ein bisschen eine subjektive Ansicht, aber das erste Mal, als ich da war, war ja 2010. Und das letzte Mal, als ich da war, 11 Jahre später, also 2021. Und ich habe schon das Gefühl, dass sich die Mentalität der Kleinbauer ein bisschen verändert hat, verbessert, wage ich zu sagen.
Okay.
2010 habe ich noch viel mehr Skepsis gespürt.
Ja.
Da gab es diese eine Szene, da wurden wir quasi fast angeflucht, was wir hier machen, warum bringt ihr die Elefanten immer zu uns her? Da wurden wir noch nicht verstanden, dass wir den Elefanten folgen, nicht umgekehrt.
Ja.
Und wenn ich jetzt das zweite und dritte Mal da war, da war das ganz anders. Da haben die Leute kapiert, dass es eine gute Sache ist, es wird viel mehr unterstützt.
Ja.
Und wie vorhin gesagt, sie reißen sich fast darum, der Nächste zu sein, wer ja so eine Mauer bekommt. Also ich habe das Gefühl, das wird mehr und mehr geschätzt.
Ich finde das super, solche Geschichten, denn man hört das ja nicht nur bei Elefanten, sondern auch bei Löwen oder Hyänen oder Schakalen, wo dann schnell mal auf die Tiere geschossen wird von den Bauern, damit man sie los wird. Und dass man hier quasi, wie du sagst, bei den Bauern, dass sie eine positive Einstellung zu den Elefanten haben und irgendwie das Gefühl haben, dass man zusammenleben kann.
Ja, du musst verstehen, vielleicht muss ich noch ein bisschen erklären, dass Damaraland ist eine sehr wilde Gegend. Es ist aber kein Nationalpark mit definierten Grenzen und Zäunen, wo die Tiere dann geschützt sind und Priorität haben. Im Damaraland teilen sich Kleinfarmer, welche in Holz- und Lehmhütten leben und von einer Ziegenherde leben, teilen sich das Territorium mit wilden Tieren, eben mit vor allem mit Elefanten, Antilopen und teilweise eben halt auch die Wüstenlöwen, die es da gibt.
Wie hat es dein Leben geändert?
Da war ich als Banker und merkte, ja, nichts hat mich wirklich gereizt. Und nach dieser ersten Afrika-Reise dachte ich, ich muss wieder nach Afrika und wieder nach Afrika. Und dann habe ich gemerkt, ja, wenn du in diesem Job nicht happy bist, was machst du sonst noch gerne? Das sind Reisen, Afrika. Und da habe ich beschlossen, ich will meine Karriere darauf ausrichten, dass ich mit Afrika beruflich zu tun habe.
Ja.
Und so habe ich dann in die Reisebranche gefunden.
Was war deine zweite Reise nach Afrika? Wo ist die hin?
Die ging in den Krüger Nationalpark. Da habe ich einen vierwöchigen Parkranger-Kurs gemacht.
Ah, cool.
Weil es ging mir vor allem um das Leben im Busch,
ja,
um die Natur und dieses Verständnis um die Tierwelt. Und das dachte ich, kann ich da am besten ausleben und drüber lernen. Da haben wir Dutzende von Walking-Safaris gemacht und so viel gelernt. Und das hat mir also auch sehr gut gefallen.
Ja, eine Walking-Safari ist schon was sehr Besonderes.
Das ist das Beste.
Zurück nach Namibia. Wie viele Leute machen dann mit? Wie viele Volontäre sind da und wo wohnt ihr denn?
Eine Gruppe von Volunteers besteht meistens so aus einer Gruppe von 10 bis maximal 14 Leuten. Und die kommen eigentlich aus der ganzen Welt, oder besser gesagt meistens aus der ganzen westlichen Welt. Ja. Da habe ich schon sehr viele spannende Leute kennengelernt. Und das Schöne ist, man weiß schon, sie haben alle einen Enthusiasmus für die Natur.
Wie sieht es mit Essen und Schlafen aus? Denn da sind ja sicher keine 3-, 4-, 5 Sterne Gästehäuser.
Nein, es ist wirklich ein einfaches Pfadfinderleben, aber trotzdem finde ich es sehr komfortabel. Man schläft auf Bettmatten und im Schlafsack unter dem Sternenhimmel.
Aha, noch hat man hat gar kein Gehäuse sozusagen, man schläft einfach im Sternenhimmel 2 Wochen lang.
Ja, wenn es das Wetter erlaubt. Man hat schon noch Zelte dabei, aber die werden eigentlich nur benutzt, wenn es wirklich nötig ist und der Regen ansteht. Ansonsten schläft eigentlich die Gruppe im Sand, auf der Matte, beim Feuer und genießt den Sternenhimmel.
Ja, das habe ich in Namibia auch 5 Nächte gemacht, als ich Fish River Canyon gewandert bin. Und das ist schon was sehr Besonderes, aber schon Hut ab, nach so einem Bautag ist man dann schon, ja, dann schläft man wahrscheinlich besser, weil man so müde ist.
Ja, dann schläft man wirklich gut. Im Basecamp allerdings, da hat man den Komfort eines Baumhauses, da schläft man auf einer Plattform und die wird immer von allen Volunteers geliebt. Die ist da über dem Trockenflussbett vom Uchab River. Und wenn man Glück hat, dann streift abends oder manchmal auch in der Nacht noch ein Elefant vorbei und nascht ein paar Blätter von diesem Baum. Also näher an die Natur kannst du fast nicht kommen.
Was bringt dir das persönlich, bei so einem Projekt mitzumachen? Wieso gehst du immer wieder hin?
Ja, ich war jetzt dreimal dort und ich werde sicher wieder gehen. Es ist ein Ort, der mir Kraft gibt, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich fast schon zu Hause fühle. Ich habe da dieses Naturerlebnis, das ich suche und das sonst so schwer zu finden ist in dieser echten Art. Und ich weiß, ich tue was Gutes, ich weiß, da sind tolle Menschen dabei und ich werde was erleben, ich werde in einer wunderschönen Ecke der Erde sein, ich werde vom Stress von allen Großstädten weg sein, weg von der Zivilisation und kann einfach das Draußensein genießen.
Ja, es ist interessant, dass du sagst, dass es deine Komfortzone ist, wenn es ja eigentlich im Sinne recht unkomfortabel ist, die Bedingungen mit Schlafen und so.
Ja, ja, ich merke im Alter schon mehr meinen Rücken als früher, aber für meine Seele ist es der Komfort.
Genau, das habe ich auch manchmal, dass man auch spürt, dass man ohne all dem, was wir hier haben, in der Stadt leben kann.
Ja, 100%, ja. Und da ist das Leben schon aufs Nötigste reduziert und das tut gut.
Ja, das stimmt. Ist es manchmal ganz lustig, wenn die neuen Volontäre kommen und, oh, das ist doch ein bisschen spärlicher, als ich mir vorgestellt habe. Oder sind sie alle recht gut vorbereitet?
Der große Teil ist zum Glück sehr gut vorbereitet, was auf einem zukommt. Es gibt zum Teil Ausnahmen. Da war mal ein junger Mann aus New York, der wurde komplett falsch beraten. Der hatte gedacht, er sei auf einer Lodge-Safari und das mit dem Mauern bauen, das sei so ein Tag mal eine Aktivität, welche man so symbolisch macht, so ein bisschen zu helfen. Dann nicht gewusst, dass er die ganze Woche da draußen schwitzen wird. Der war ein bisschen perplex, aber auch der hatte am Schluss großen Spaß und hat es dann genossen.
Ihr habt jetzt Mauern gebaut, ihr geht auf Patrouille, aber da ist doch sicher mehr dran. Was wird da sonst noch gemacht?
Mit den Volontären, mit dem Mauernbauen, das ist sicher der Kern des ganzen Programmes. Es hat auch andere wichtige Standbeine. Man hat realisiert, dass für ein gutes Projekt da auch die lokale Community mit einbezogen werden muss.
Absolut.
Und da gibt es nun das sogenannte Peace-Projekt, welches die Bewohner der Farmen und Dörfer in der Umgebung aufklärt über Elefanten.
Ja.
Es geht darum, ihnen beizubringen, wie sind die Verhaltensweisen von Elefanten, welche Pose ist eine Bedrohung, welche ist nur ein bisschen Vorsicht. So, ja. Damit die Bauern da die Scheu verlieren vor den Elefanten und nicht gleich panische Angst haben, weil sie halt die Elefanten zu wenig gut kennen.
Also Education von der Community ist ein wichtiges Standbein von diesem Projekt.
Absolut, ein zentrales, sehr wichtiges Standbein. Es gibt neuerdings auch noch sogar das SEED-Projekt seit ein paar Jahren. Da wird vor allem auf die Jungen abgezielt. Mhm. Da geht es den Schülern darum, alles über Elefanten und ihr Verhalten beizubringen.
Ja, das ist natürlich wichtig.
Und sie haben auch ein Infocenter gebaut, welches besucht werden kann. Auch von Touristen, welche in der Gegend mal durchfahren. Da kann man hingehen, lernt sehr viel über diese Wüstenelefanten. Das Infocenter dient aber auch den Einheimischen als Schulungsstätte für diese Peace- und Seed-Projekte.
Ich weiß ja, dass Sie immer wieder nach Volontären suchen. Wem würdest du so ein Erlebnis empfehlen?
Jedem, der mal etwas Außergewöhnliches sucht, der diese Naturerfahrung genießt. Und ich will an dieser Stelle sagen, dass man keine falsche Scheu haben muss. Es sind da jeweils alle Altersgruppen vertreten. Ich habe da schon 70-jährige Damen in der Gruppe gehabt, die haben das super mitgemacht. Für die war das absolut okay.
Okay.
Es hat auch viele junge Leute.
Ja.
Jeden, der mal so eine Umweltprojekterfahrung machen will und der wissen will, dass er da wirklich etwas erreicht.
Ja.
Einfache Lösung mit großem Effekt.
Und es bringt wahrscheinlich viel, dass man auch körperlich was macht und nicht nur geistiges Timeout hat.
Ja, vor allem uns Büromenschen tut das sehr gut. Ja.
Das stimmt. Dani, ich ende meine Folgen gerne mit Favoriten. Was ist dein Lieblingserlebnis aus deinen drei Besuchen bei dem Projekt?
Also ein Lieblingserlebnis war bei meinem ersten Besuch. Da war eine Damara-Familie, bei welcher wir auf der Farm waren. Und die waren so engagiert dabei. Die ganze Familie hat uns geholfen, sodass wir es geschafft haben, eine Mauer in einer Woche fertigzustellen, was eigentlich selten ist.
Okay.
Und am Schluss, aus Freude und Dankbarkeit, haben sie eine Ziege geschlachtet, für uns gekocht und uns den leckersten Malwa-Pudding serviert, mitten irgendwo in der Wüste, den du dir vorstellen kannst.
Wow. Aber wenn du sagst, so eine Mauer dauert mehr als eine Woche, wie groß ist dann so eine Mauer?
Die ist so hoch wie Schulterhöhe von einem erwachsenen Mann,
okay,
und ca. 50 cm breit. Sie haben einen Durchmesser von etwa 4 Metern. Da dauert es 2 Wochen, 2 Build Weeks, bis eine fertig ist.
Wieso dauert es dann 2 Wochen, um so eine Mauer zu bauen? Das fühlt sich jetzt nicht so groß an.
Ja, du musst die Steine sammeln. Die findet man alle in der Umgebung. Ja. Man muss den Zement mixen. Man muss für den Zement Sand herholen und schaufeln.
Also es wird wirklich komplett aus dem Nichts gemacht. Es ist nicht, dass da ein Haufen Ziegelsteine liegen und ein Haufen Sand geliefert wurde von einem Laster. Man muss wirklich alles einsammeln gehen.
Genau, das Einzige, was man mitbringt, sind die Werkzeuge und Zementsäcke.
Ach krass, okay, ja, das ist ja schon mal ganz anders. Ja, und dann ein Bub aus New York, der dann irgendwie einen passenden Stein suchen muss, das dauert dann vielleicht schon noch mehr als 12 Minuten.
Ja. Ja, das ist das große Puzzle dann. Ah. Diese Steine alle schön zusammenzufügen.
Ah, das ist ja...
Die Mauer dann auch hält, ja.
Ah, das ist ja cool. Okay, ja, dann kann ich aber die Freude von dieser Familie verstehen. Noch ein Lieblingserlebnis?
Ja, was ich nie vergessen werde, war halt das allererste Mal, als ich diese Elefanten gesehen habe. Das war so überwältigt. Wir hatten lange suchen müssen. Also es gibt ja auch da keine Garantie, dass man gleich die Elefanten auf Anhieb findet.
Ja.
Und so als Rookie, der ich war, dachte ich, ja, aber wie finden wir da überhaupt noch Elefanten? Und auf einmal haben wir sie gesehen und ehe wir uns versahen, waren wir mitten in der Herde drin.
Wow.
Und das war so eindrücklich, diese Riesen und ihre Aura zu sehen und zu spüren. Und wie nahe sie gekommen sind.
Ja.
Und wir sind auch ein bisschen neugierig waren auf uns und das Fahrzeug.
Ja.
Trotzdem so entspannt und dann weitergezogen sind.
Und das sind ja Elefanten, die nicht in einem Nationalpark sind und nicht unbedingt jeden Tag Safari-Fahrzeuge sehen. Also
nein, aber sie kennen diese Volunteers unterdessen sehr gut. Das Projekt gibt es jetzt ja seit etwa 20 Jahren. Die wissen genau, wie die Volunteers riechen. Und nach 2 Wochen im Busch draußen riechen alle gleich.
Gleich nicht gut. Was ist dein Lieblingsort in Namibia?
Ah, ja, da muss ich dich jetzt fast ein bisschen langweilen. Es ist halt das Damara-Land. Erstens aus diesem persönlichen Erfahrung her. Und zweitens, wie erwähnt, fasziniert es mich, das Zusammenleben zwischen Mensch und Tier in dieser Wildnis.
Ja. Danke, Dani. Ganz lieben Dank, dass du uns davon erzählt hast. Und viel Erfolg und viel Spaß bei deinem nächsten Besuch.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe, das ist bald wieder möglich.
Wir haben uns heute über das Elephant-Human-Relation-Aid-Projekt in Namibia unterhalten und wie das Erlebnis, dort mitzumachen, Daniels Leben als Bankangestellter auf den Kopf gestellt hat. In einer positiven Art natürlich. Es ist doch immer wieder fantastisch, wenn Leute einen Sinn im Leben entdecken und vor allem, wenn es was mit Afrika zu tun hat. In den Shownotes findest du einen Link zum EHRA, zum ERA, falls du mehr lesen willst oder sogar selber mitmachen willst. Hat Afrika dir auch mal das Leben verändert? Erzähl es uns auf Instagram, Africa with Andre, oder schick mir eine E-Mail an podcast@africawithandre.com. Bis zum nächsten Mal.